Herr, du hast uns gerettet, so schreibt die Hoffnung für alle, das steht als Überschrift. Preist den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Dies sollen alle bekennen, die der Herr gerettet hat. Ja, er hat sie aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit und aus fernen Ländern wieder zurückgebracht, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Viele irrten in der trostlosen Wüste umher und konnten den Weg zu einer bewohnten Stadt nicht finden. Vor Hunger und Durst waren sie am Ende ihrer Kraft und verloren allen Mut. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn, und er rettete sie aus ihrer Not. Er half ihnen, den richtigen Weg zu finden. Er führte sie zu einer Stadt, in der sie wohnen konnten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt. Denn fast wären sie verhungert und verdurstet, doch er gab ihnen genug zu essen und zu trinken. Andere lagen in finsteren Gefängnissen gequält, mit eisernen Ketten gefesselt. Sie hatten missachtet, was Gott ihnen sagte, und seine Weisungen in den Wind geschlagen. Darum zerbrach er ihren Stolz durch Zwangsarbeit. Sie lagen am Boden und keiner half ihnen auf. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Not. Er holte sie aus den finsteren Gefängnissen und riss ihre Fesseln entzwei. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt. Denn er hat die gepanzerten Türen zerschmettert und die eisernen Riegel aufgebrochen. Andere litten unter den Folgen ihrer Sünden und Verfehlungen. Sie siechten dahin und ekelten sich vor jeder Speise vom Tod gezeichnet. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Not. Er sprach nur ein Wort und sie wurden gesund. So rettete er sie vor dem sicheren Tod. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt. Aus Dank sollen sie ihm Opfergaben bringen und voll Freuden von seinen Taten erzählen. Soweit mal bis Vers 22. Bernd.
Herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir uns auch mal wieder sehen. Vielen Dank für die Gebete. Ich hatte ein ziemlich heftiges Jahr hinter mir, also am Arbeitsplatz. Es ist ja so, dass zurzeit nichts, also das Einzige, was sicher ist, ist, dass nichts sicher ist. Und alle zwei Wochen gab es was Neues und das zerrt schon an den Nerven. Aber ich habe auch erlebt, dass jeden Tag, wie beim Manna, es gab es jeden Tag neu, dass jeden Tag immer die Kraft da war, die ich gebraucht habe. Und deshalb will ich dem Herrn auch dankbar. Er bewahrt uns nicht immer vor Schwierigkeiten, meistens gar nicht, sondern meistens ist es so, dass er in den Schwierigkeiten hilft und uns durchträgt. Und das hält uns ja auch abhängig vom Herrn. Also vielen Dank, ihr dürft aber weiter beten, weil ich glaube nicht, dass die Chance vorbei ist. Ich sehe schon wieder jubelnde Leute draußen rumlaufen, aber ich hoffe, dass es zumindest nicht mehr ganz so schlimm wird. Ich bin jetzt auch geimpft, also von daher ist das auch schon mal ein bisschen sicherer, die ganze Sache, aber ausgestanden ist es sicher noch lange nicht. Ja, wie schön, dass wir Gottes Wort haben. Ich denke immer, was machen eigentlich die Leute, die Gottes Wort nicht haben und auch in Schwierigkeiten stecken? Psalm 107, wir haben eben die erste Hälfte gehört, ist der Beginn des fünften Buchs der Psalmen. Vielleicht wissen das einige, dass die Psalmen genau wie die fünf Bücher Mose in fünf Bücher geteilt sind und alle fünf Teile enden mit Lobpreis Gottes. Psalm 41, Psalm 72, Psalm 89, Psalm 106, also das war jetzt der vorgehende Psalm, der endet: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk soll sagen: Amen, Halleluja. Und dann endet das fünfte Buch der Psalmen mit dem zehnfachen Halleluja. Die letzten Psalmen beginnen und enden mit dem Halleluja. Und der letzte Psalm, der 150. ist ein einziger Lobpreis. Da kommt überhaupt keine Klage mehr vor, dann kommt keine Bitte mehr vor, da kommt keine Verlassenheit mehr vor, keine Schwierigkeiten, sondern nur der Lobpreis Gottes. Und so ist es eigentlich schön, dass die Psalmen ja voll sind mit Hilferufen, mit Klagen, mit Ruf aus der Tiefe, Anfeindungen, bis hin zu dem Psalm 22, den Jesus ja am Kreuz gebetet hat. Eli, Eli, lama asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber am Ende steht immer, gelobt sei der Herr. Also wird Lobpreis nicht gemacht, sondern Lobpreis ist Reaktion auf Gottes überraschendes und erlösendes Handeln. Mir sagte neulich jemand, wie kann denn ein Gott zulassen, dass es in einer gut geschaffenen Welt so viel Böses gibt? Dann sage ich, drehen wir es mal rum. Wie kann es denn sein, dass in einer so bösen Welt so viel Gutes geschieht? Das ist eigentlich das Wunder, dass Gott inmitten von Chaosmächten und Bösem hilft, rettet und Gutes wirkt. Ich sage gleich auch was dazu. Also Psalm 107 ist eigentlich der Auftakt zum Finale und er hat das Thema Gottes überraschendes und erlösendes Handeln. Und so fängt er auch an, dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das ist übrigens auch die Losung für den heutigen Tag. Der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers. Und bei diesem Wort Erlöser dürfen wir ganz sofort an den Erlöser denken, der von Zacharias im Lobgesang Lukas 1, Vers 68, ist ja ein Text, der in der Weihnachtszeit oft gelesen wird. Lukas 1, 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat in Jesus sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Also geht es hier eigentlich um die Erlösung durch Jesus Christus in diesem Psalm. Und diejenigen, die Jesus aus der Not erlöst hat, sollen ihm dankbar sein. Jetzt, woraus hat er sie erlöst? Er hat sie gesammelt aus den Ländern, Luther übersetzt vom Osten und vom Westen, von Norden und von Süden. Das ist zunächst mal die Zahl 4. Das kann man schon, 4 ist die Zahl für die Welt. Also die ganze Welt ist hier gemeint. Aber wörtlich müsste man das übersetzen vom Osten und von Westen. Besser noch vom Aufgang und vom Niedergang. Vom Norden und vom Meer. Ich habe hier die Schlachterübersetzung, da ist tatsächlich dann gesagt vom Meer. Der Aufgang, der Psalm ist sehr kunstvoll gearbeitet, ich kann das nachher noch mal kurz andeuten. Der erste Teil geht vom Aufgang, der zweite Teil vom Niedergang, also vom Westen, der dritte Teil vom Norden und der letzte Teil vom Meer, da geht es um die Schifffahrer, das haben wir gar noch nicht gelesen, aber zu Hause könnt ihr den Psalm ja mal insgesamt lesen. Und das sind also Aufgang, Niedergang, Norden und Meer. Der Aufgang, wo die Sonne aufgeht, also das ist dann nach Richtung Osten, das ist die Wüste. Da ist die Wüste, die arabische Wüste, von Israel aus gesehen. Am Niedergang, wo die Sonne untergeht, ist Finsternis. Vom Norden kamen die Feinde ins Land. Die Assyrer und Babylonier kamen immer vom Norden ins Land hinein, weil da die Seidenstraße läuft und die Weihrauchstraße. Da kommt der Feind ins Land und vom Süden, da ist das Meer und da ist dann tatsächlich hier das Meer auch angesprochen. Ich musste denken an die ersten Sätze der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt interessanterweise steht hier, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und genau das ist, was hier in dem Psalm ausgesagt ist, woraus Gott die Erlösten herausreißt. Wüste und Leere, Finsternis war auf der Tiefe und über den Tiefe kann man auch übersetzen mit der chaotischen Urflut. Und mir ist das, ich habe mich da mal mit beschäftigt, aufgegangen, dass Gott hier das Chaos ordnet. Seine Schöpfermacht bedeutet, dass völlig lebensfeindliche Zusammenhänge, Wüste, Leere, Finsternis, da ist geistliche Finsternis gemeint, Nacht, Tod und Chaosflut, also ein chaotisches Meer, dass Gott diese chaotischen Mächte, die uns das Leben nehmen wollen, ordnet und Lebensräume schafft. Und genau wie im ersten Buch Mose, Genesis 1, geht es hier in dem Psalmen um chaotische Mächte, die uns ans Leder wollen, die uns bedrängen. Und die Erlösung bedeutet, dass Gott uns aus diesen, in Jesus, aus diesen Mächten herausreißt. Und das will ich heute in der Predigt einmal etwas ausführen, diese vier Himmelsrichtungen, wie sie dann im Psalm beschrieben werden. Also erster Teil des Psalms vom Aufgang, da ist die Wüste und Leere. Vom Niedergang, da geht die Sonne unter, da ist die Finsternis. Vom Norden, da kommen die feindlichen Heere ins Land und verwüsten alles, machen alles kaputt. Und vom Meer, und das Meer ist hier nicht romantisch gemeint, sondern Meer ist hier eine bedrohliche Macht, ein chaotisches Durcheinander von Wellen. Beginnen wir mal mit der ersten Strophe. Er hat sie errettet vom Aufgang, das heißt aus der Wüste heraus. Vers 4, sie irrten umher in der Wüste und auf ödem Weg. Vielleicht denkt man jetzt an Israels Weg durch die Wüste, als sie aus Ägypten geflohen sind oder fliehen mussten, um ins gelobte Land zu kommen. Aber die Psalmen sind absichtlich sehr allgemein gehalten, dass jeder sich irgendwie darin auch finden kann. Und das heißt doch eigentlich hier, die Erlösten, die mit Jesus unterwegs sind, die von ihm erlöst sind, gehen durch Wüsten. Es heißt hier, sie sind matt. In Vers 5, hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Also mit Jesus geht es durch Wüsten. Das gehört zur Nachfolge Jesu dazu. Man könnte sogar sagen, es ist das Normale, dass wenn jemand mit Jesus seinen Lebensweg geht, dass er durch Wüsten geführt wird. Und wenn wir evangelisieren oder missionieren, müssen wir das den Leuten auch sagen. Es kann sein, dass wenn ihr Christen werdet, ihr eine ganze Reihe Probleme dazu bekommt, die ihr vorher nicht hattet. Wer das Buch durchbuchstabiert, sind unsere Geschwister in Ländern, wo es lebensgefährlich ist, Christ zu sein. Diese Christen, und ich hatte letztes Jahr im Sommer den Yasser Erik kennengelernt, vielleicht kennen ihn einige, der ist aus Nordsudan, der ist aus einer sehr streng fanatisch-muslimischen Familie herausgekommen zum Glauben an Jesus. Und dieser Christ hatte zumindest in der Anfangszeit ein Problem nach dem anderen, das nur damit zusammenhing, dass er Jesus nachfolgte. Der landete dann übrigens im Gefängnis, wo er nicht mehr wusste, ob er da überhaupt noch lebend herauskommt. Wir können dankbar sein, dass es bei uns hier nicht so schlimm ist, aber wehe den Prediger, die den Leuten weismachen, glaubt an Jesus und sofort kommt die Heilung. Die Heilungsströme, die fließen nur so, die Rollstühle könnt ihr wegschmeißen. Es ist oft genau das Gegenteil der Fall. Gott heilt schon, das glaube ich schon, aber die Regel ist es eher, dass er uns in Wüsten hineinführt. Einsamkeit, in manchen Ländern ist es Gefängnis, Arbeitslager bis hin zu Todeszellen. Und man muss es auch mal so hart sagen, für einige Christen bedeutet dann Erlösung nicht, dass die Gefängniszellen aufgehen, sondern Erlösung bedeutet dann schließlich, dass sie hingerichtet werden. Dann sind sie erlöst aus dem Gefängnis. Und Prediger, die was anderes behaupten, die versündigen sich, weil die Leute enttäuscht werden. Ich habe kürzlich ein Buch in der Hand gehabt, ich habe es nicht gelesen, von Christen, die mal in der Jugend- und Kinderzeit zum Glauben gekommen sind. Und dann sind sie mit 30 weg vom Fenster. Und dann wurden sie, war mir eigentlich eine gute Idee, man fragt die mal, was ist eigentlich mit eurem Glauben? Und ich habe festgestellt, dass einigen von ihnen Dinge versprochen wurden, die dann nicht eingelöst wurden. Und dann sind sie enttäuscht worden und haben sie dem Glauben wieder den Abschied gegeben. Also die Erlösten gehen durch Wüsten. Und dann riefen sie zum Herrn. Wenn man fragt, warum macht Jesus denn das eigentlich? Ich glaube schon, dass wir in der Wüste lernen, zum Herrn zu rufen, die Bibel zu lesen und uns an ihn festzuklammern. Wenn wir nur gute Tage hätten, wäre es für uns vielleicht lieber, aber ich glaube, unser Christsein wäre um einiges flacher, wenn wir diese Wege nicht geführt würden. Übrigens aber noch zum Trost, der Herr sagt auch, er führt dich nicht durch Wüsten, die du nicht ertragen kannst. Also das Maß ist schon, er weiß schon, was wir tragen können und was nicht. Sie riefen zum Herrn und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Es gibt wieder Perspektive, es gibt wieder Licht am Ende des Tunnels und Hoffnung. Also erstens, der Herr errettet diejenigen vom Osten, vom Aufgang aus der Wüste. Dann zweitens aus dem Westen, das ist die Finsternis, und ich mache die beiden zusammen, dem Norden aus der Gewalt feindlicher Mächte. Aus der Finsternis ab Vers 10, also der Psalm hat 4 Strophen. Und die beginnen immer mit der Notlage und jede Strophe endet dann mit dem Lobpreis. Und diese zweite Strophe aus der Finsternis gerettet beginnt in Vers 10. Sie saßen in Finsternis und Todesschatten, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten. In diesen beiden Strophen, also Gott errettet aus der Finsternis und der Gewalt feindlicher Mächte, geht es um Erlösung aus Notlagen, in die uns nicht Jesus hineingeführt hat, wie bei der Wüste, sondern in Notlagen, in die wir uns selber hineinmanövriert haben. Vielleicht habt ihr das vorhin bei der Schriftlesung schon mitgehört. Da heißt es hier, der Herr errettete sie, sie waren gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten. Und in der dritten Strophe, wo es um die Gewalt feindlicher Mächte geht, da heißt es, die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihrer Ungerechtigkeit willen. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Also das heißt, Menschen, aber auch ganze Völker geraten durch Schuld in großes Elend und Einsamkeit. Wie viel Elend kommt ins Leben, auch von Christen, durch Schuld und Übertreten der Wege Gottes oder vielleicht sogar das Verlassen der Wege Gottes. Und sagt niemand, das passiert mir nicht. Ich sage mal ein paar Sachen, wo auch Christen in Schuld geraten können und ihr ganzes Leben liegt in Scherben. Da ist jemand die Hand ausgerutscht zu Hause, wenn es Krach gegeben hat mit der Ehefrau. Tja, dann kann sein, dass die ganze Ehe kaputt ist, die Familie liegt in Trümmern Das Vertrauen ist weg, mir ist die Hand ausgerutscht. Oder ein falscher Satz wurde irgendwo gesagt oder ein falscher Handgriff getan. Kündigung, man ist arbeitslos, nur wegen einem falschen Satz oder irgendetwas, was man in die Welt gesetzt hat. Oder ein Zeugnis, das ich kürzlich hörte, das war im Evangeliumsrundfunk, ein erfolgreicher Geschäftsmann, alles bestens, das Leben war, wie man es sich wünscht. Er hat Erfolg im Geschäft, er hat eine nette Frau, die Kinder sind so, wie er es sich gewünscht hat, er war beliebt und dann wurde er samstags auf eine Feier eingeladen und sprach dem Alkohol auch kräftig zu. Und dann dachte er, naja, ich habe nur 4 Kilometer bis nach Hause. Oh ja, da ist eh nichts. Und dann setzt er sich betrunken ins Auto, überhöhte Geschwindigkeit und fährt in ein Auto rein, das er nicht gesehen hat oder zu spät gesehen hat. Ein Ehepaar sitzt drin und die Frau ist sofort tot. Er hat gesagt, in diesem Moment, es war nur ein einziger Moment, ist das ganze Leben in Scherben zusammengebrochen. Er musste dann fast 3 Jahre ins Gefängnis, fahrlässige Tötung, vorbestraft. Die Freunde grüßten ihn nicht mehr, niemand wollte mehr was mit zu tun haben, die Firma ging den Bach runter. Also sage niemand, das passiert mir nicht. Und wenn es bei dir jetzt, wenn du sagst, ich würde nie betrunken Auto fahren, dann kann es was anderes sein, dass du irgendeinen Fehler machst, und dein ganzes Leben kann von da an anders sein. Und die Zeit können wir nicht zurückdrehen, so viel wir das auch wollten. Ich glaube, das Elend ist sogar eines der schlimmsten Elende, wenn ich sage, ich bin im Elend und ich bin da drin, weil ich selber schuld bin. Da kommt zu der ganzen Misere noch die Selbstanklage dazu. Hätte ich doch bloß ein Taxi genommen. Die 50 Euro wäre es allemal wert gewesen. Und jetzt kommt Evangelium. Vielleicht sitzt sogar hier jemand, der sagt, ich bin im Elend, nicht weil Jesus mich da reingeführt hat, zur Prüfung oder zur Läuterung, sondern ich bin im Elend wegen eines Unrechts, das ich getan habe. Und vielleicht liegt das auch schon Jahre und Jahrzehnte zurück. Dann ist das Evangelium, dazu ist der Erlöser zuerst und vor allem gekommen. Jesus ist zuerst gekommen, um die Sünder selig zu machen. Das ist der Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Um Menschen, die durch eigenes Verschulden im Elend sitzen, herauszuziehen. Und ich sage es auch mal ein bisschen hart, manche müssen ihr Leben erstmal an die Wand fahren, um zu Jesus zu schreien, Herr, hilf mir. Und dieser Mann, der betrunken Auto gefahren ist und eine so schwere Schuld auf sich geladen hat, vor allen Dingen, er kann die Frau ja nicht wieder lebendig machen, der ist im Gefängnis zum Glauben an Jesus Christus gekommen und hat Befreiung und Neuanfang erlebt. Und er sagt das Schönste, ich habe meine Haftstrafe abgebüßt, aber auch die Selbstanklage ist weg. Ich muss mich nicht mehr selber verdammen. Er hat dann auch noch Kontakt mit dem Ehemann gesucht. Der hat ihm die Vergebung bis heute, so wie er sagte, nicht gewährt. Aber er sagte, ich habe da jetzt meinen Frieden damit. Auch wenn ich die Frau nicht mehr lebendig machen kann. In 1. Timotheus Kapitel 3. Vers 4 bis 7. Da steht, Entschuldigung, 2. Timotheus 3, 4 bis 7. Okay. Titusbrief. Ihr seht, ich bin urlaubsreif. Ich habe aber Timotheus aufgeschrieben. Titus 3, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist freundlich und er liebt Menschen. Unseres Erlösers erschien, da hat er uns selig gemacht, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Also, wenn du in Finsternis und in Gewalt feindlicher Mächte bist, weil du schuldig geworden bist, Jesus ist genau dafür gekommen. Spurgeon, der englische Erweckungsprediger, sagte einmal, Jesus ist nicht für eingebildete Sünder gekommen, sondern für wirkliche Sünder. Und jetzt noch zum Schluss, das ist die vierte Strophe, also aus dem Osten, aus der Wüste, aus dem Niedergang, dem Westen, aus der Finsternis, aus dem Norden, wo die feindlichen Mächte kommen, und jetzt noch aus dem Meer, aus der Chaosflut. Und hier ist das Meer eine geballte Urkraft, der man hilflos ausgeliefert ist. Also es kann ja sein, dass man in der Wüste noch ein bisschen rumlaufen kann und sich noch irgendwie ein bisschen orientieren kann. Aber wenn du einer geballten Urkraft wie dieser Meeresflut ausgeliefert bist, kannst du gar nichts mehr machen. Ich habe neulich einen Film gesehen von einem Sturm im Pazifischen Ozean. Da ist ein riesiger Öltanker, der ist so groß wie ein Hochhaus. Der ist wie eine Nussschale in diesen riesigen Wellen hin und her geeiert. Und der Kapitän sagte, wir können jetzt eigentlich gar nichts machen, als nur warten, bis das irgendwann mal wieder, also da musst du schon seetauglich sein. Du bist ausgeliefert. Und erfahrene Fischer schrien vor Angst. Das lesen wir im Neuen Testament, als sie mit Jesus auf dem See Genezareth waren. Das muss ein unglaublicher Sturm gewesen sein. Sie hatten Todesangst und mussten Jesus wecken. Er schlief auf dem Schiff. Und dann stand Jesus auf und bedrohte den Wind und den Wellen. Und wenn jemand sagt, Jesus war nicht Gott, dann lest diesen Psalm. Das ist genau von Gott ausgesagt. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhen warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab in die Tiefe, und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie Betrunkene, und alle ihre Weisheit war dahin, wie die Jünger auf dem See Genezareth. Da schrien sie zu Jahwe, heißt es hier, da schrien sie zu Jesus. Jesus ist Gott. Und er führte sie heraus aus ihren Ängsten, er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Jesus sagt, schweig und verstumme, der See wird plötzlich ruhig, und dann heißt es, es entstand eine große Stille. Genau hier im Psalm 100, 107. Also wenn man in so einem Sturm ist, dass man sich dem Übel hilflos ausgeliefert fühlt und alles Selbstvertrauen im Eimer ist, der freie Fall, und das ist eine Erlösungserfahrung. Du meinst, du bist im freien Fall und landest, wie es in einem Lied heißt, sicher in der Hand des Vaters. Das sind Erlösungserfahrungen. Vers 43. Wer weise ist, wird dies beachten, und er wird die Gnadenerweise des Herrn verstehen. Also warum geschieht so viel Leid auf der Welt? Ich weiß es nicht. Aber es geschieht. Es geschieht unverschuldet, es geschieht verschuldet, es geschieht bei Christen und es geschieht auch bei Menschen, die nicht Christen sind. Aber dreh doch die Frage rum. Es passiert viel Leid, Böses und Übel, auch in deinem und in meinem Leben. Aber frag doch, warum geschieht mitten in diesem Leid so viel Gutes? Es gibt ein wunderbares Lied, wer nur den lieben Gott lässt walten. Und dann heißt es, und Gott lässt uns, ehe wir es uns versehen, kommt Gott und lässt uns so viel Gutes geschehen. Deshalb, wenn Wüstenzeiten, Finsternisse, Chaosfluten immer wieder kommen, dann schreie zum Herrn, beten wir auch füreinander, wenn wir wissen, dass andere gerade in so einer Zeit sich bewegen. Und dann erlebe auch die überraschende Erlösung unseres Erlösers Jesus. Denn Gottes Eingreifen ist immer, eigentlich immer überraschend. Dass man sich vorher ausdenkt, wie wird diese Situation wohl ausgehen? Und dann macht man sich meistens die schlimmsten Gedanken, das wird ja so und so. Und auf einmal kommt völlig überraschend Hilfe, manchmal so, wie wir sie uns gar nicht gedacht haben. Und dann sollen wir dem Herrn danken mit Herzen, Mund und auch mit Händen. Und das ist schön, wenn das Ganze, was uns begegnet, uns nicht bitter macht, sondern uns in eine tiefere Dankbarkeit führt. Der ewig reiche Gott will uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Amen.